Inforadio Podcast.
100 Jahre duale Ausbildung, Vorbild für Europa. Die duale Ausbildung in Deutschland ist ein Erfolgsmodell. Die jungen Menschen lernen die praktische Arbeit im Betrieb und die Theorie in der Berufsschule. Und zudem verdienen sie noch ein bisschen Geld. Dieses Ausbildungssystem gibt es bislang in Europa nur im deutschsprachigen Raum. Aber verschiedene Länder in der EU, zum Beispiel Spanien, Italien, aber auch Griechenland, haben bereits Interesse an dem dualen Ausbildungssystem bekundet und hoffen, damit die hohe Jugendarbeitslosigkeit in ihren Ländern abbauen zu können. Das Berliner Oberstufenzentrum Banken und Versicherung feiert sein 100-jähriges Bestehen. Grund genug, um über die duale Ausbildung zu diskutieren. Meine Podiumsgäste sind Gerold Inken, Schulleiter des Oberstufenzentrums Banken und Versicherung Berlin, Silke Kräuter, Ausbildungsleiterin bei der Landesbank Berlin, Ludger Pieper, Abteilungsleiter bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft und Michael Teusch von der Europäischen Kommission in Brüssel, Generaldirektion Bildung. Und im Publikum begrüße ich hier in der ersten Reihe sozusagen, erste Reihe ARD, ja, viele Schüler des Oberstufenzentrums Banken und Versicherung. Und wir sind hier zu Gast bei der Europäischen Kommission in Berlin. Mein Name ist Ute Holzheil. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ja, Herr Inken, 100 Jahre duale Ausbildung in Berlin im Bereich Banken und Versicherung. Da muss man natürlich die Frage stellen, wie hat das denn eigentlich alles angefangen?
Das hat angefangen mit dem Versicherungsgewerbe. Dort hat die Industrie- und Handelskammer versucht, Fortbildungsschulen zu gründen und dort die Ausbildung etwas zu verschulen. Und mit der Zeit, Anfang des letzten Jahrhunderts, kam im Deutschen Reich dann die Idee auf, auch die Allgemeinbildung zu fördern. Und man hat die staatliche Berufsschule dazu genommen und hat in den 30er Jahren sozusagen die Berufsschulen geschaffen. Und seitdem gibt es diese duale Ausbildung, dass also ein Teil der Ausbildung, der kleinere Teil natürlich, zwei Tage in der Regel hier in Berlin oder ein Tag in anderen Bundesländern, die schulische Ausbildung stattfindet und der Rest, die Praxis, wird in einem Betrieb stattfinden. Die Schüler werden von den Betrieben eingestellt. Sie sind Pflichtschüler an den Berufsschulen.
Genau. Aber diese Berufsschule, diese klassische kleine Berufsschule, die gibt es ja heute gar nicht mehr. Die findet ja statt, in Berlin zumindest, in diesen Oberstufenzentren.
Richtig.
Und die sind ja leider in der Öffentlichkeit noch nicht sehr bekannt, Herr Inken. Da würde ich Sie auch noch mal bitten, dass Sie kurz mal sagen, welche Funktion übernehmen diese Oberstufenzentren?
Die 1980 wurden in Berlin die Berufsschul- zu Oberstufenzentren gestaltet. Und das heißt, hier gibt es ein breiteres Bildungsangebot. Also neben der Standardberufsschule sozusagen gibt es noch andere Schulen, die also die Bildungschancen dieser Jugendlichen, die in der Schule sind, erhöhen sollen und sie zu weiteren Abschlüssen führen sollen. Ich sage mal, von den Abschlüssen her ist den mittleren Schulabschluss kann man an den OSZs erwerben, die Fachhochschulreife, das Abitur bis hin zum staatlich geprüften Betriebswirt. Also hier, wir haben so das Motto, kein Abschluss ohne Anschluss, sodass hier eine durchgängige Bildung vermittelt wird, sodass Schüler, die auf dem ersten Weg im Klassenschulsystem bis zur 10. Klasse bestimmte Abschlüsse nicht schaffen könnten, hier im dualen System diese Abschlüsse nachholen können.
Ja, und wir haben ja die Schüler hier in der ersten Reihe sitzen. Und da wollte ich mal fragen, welche Ausbildung machen Sie denn an diesem Oberstufenzentrum oder haben Sie gemacht? Es sind ja auch hier Leute, die schon sehr erfolgreich die Schule abgeschlossen haben und heute gut Karriere machen. Ja, vielleicht fangen wir da an, rechts. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor mit Namen.
Ja, also mein Name ist Max Böttcher. Ich komme aus Lübben im Spreewald und habe am 1.8. am OSZ Banken und Versicherungen meine Lehre zum Kaufmann für Finanzen und Versicherungen begonnen und habe meinen Lehrvertrag bei der Berliner Landesbank unterschrieben.
Sie sind Abiturient und warum eine duale Ausbildung? Da könnte man sagen, naja, studieren ist ja auch ganz schick.
Ja, wie Sie schon sagen, studieren ist ganz schick, aber man hat dann halt eben nur den theoretischen Aspekt abgedeckt. Und so in der Ausbildung verzahnt es halt eben diese Praxis und die Theorie, sodass man dann, wenn man eben aus der Ausbildung kommt, auch schon weiß, worum es geht und nicht erstmal nur die Theorie irgendwo hat.
Wunderbar.
Ja, mein Name ist Yannick Neumann aus Berlin, habe ebenfalls am 1.8. den Ausbildungsvertrag bei der Berliner Sparkasse Landesbank unterschrieben. Seitdem war ich auch an dem OSZ für Bank und Versicherung und ja, ich habe ebenfalls Abitur, habe mich trotzdem für eine Ausbildung entschieden, weil ich diese praktische Erfahrung machen möchte. Das Theoretische liegt mir nicht so sehr. Deswegen, ich möchte erstmal direkt in den Berufsweg starten und in der Praxis voll dabei sein.
Genau, also Sie wollen die Praxis, Sie wollen nicht nur Theorie. Vielleicht können Sie das Mikrofon gleich nochmal weiterreichen.
Ja, mein Name ist Kevin Kraftmeier. Ich habe letztes Jahr im Mai meine Ausbildung zum Bankkaufmann abgeschlossen und mache jetzt im dualen System meine Fachhochschulreife, auch am OSZ Banken und Versicherungen.
Was machen Sie?
Die Fachhochschulreife, das Fachabitur, auch im dualen System an der Abendschule.
Halt. Was heißt da duales System?
Na, dass ich halt Vollzeit arbeiten gehe und in der Abendform dann halt das Fachabitur nachhole.
Das ist ja ganz schöner Stress, ja.
Ja.
Mein Name ist Angela Binias. Ich arbeite bei der DBK und habe im Jahr 2009 meine Ausbildung abgeschlossen zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen und habe dann in Anschluss daran direkt die Weiterbildung zum Fachwirt gemacht. Das hat mein Arbeitgeber auch von vornherein unterstützt und war von vornherein auch eine Möglichkeit, die im Rahmen meiner Ausbildungsbewerbung auch vorgesehen war. Also von daher ein ganz tolles Sprungbrett.
Darf ich nochmal fragen, Fachwirt, was ist das?
Der Fachwirt ist von der Stellung her inzwischen schon vergleichbar mit einem Bachelorabschluss und ist sozusagen eine weitere Stufe. Also ich nenne mich jetzt eben nicht mehr Kauffrau, sondern Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen und habe dadurch natürlich viele Einblicke bekommen, auch in den betrieblichen Bereichen, die sonst ein Auszubildender gar nicht kennenlernt.
Und das kann man alles im Oberstufenzentrum machen?
Genau, also ich habe im Oberstufenzentrum über den Bildungsträger diese berufsbegleitende Ausbildung dann gemacht und habe sozusagen weiterhin den Anschluss zum OSZ gehabt.
Ich breche jetzt mal die Regel. Und zwar, mein Name ist Dadia Oberle und ich habe 2003 mein Abitur gemacht am OSZ Bankenversicherung, komme eigentlich aus Kreuzberg. Hatte nur einen Realschulabschluss und wollte Abitur machen. Mein Notendurchschnitt hat nicht ausgereicht und deswegen habe ich eine einjährige Berufsfachschule gemacht und habe damals auch Herrn Inken kennengelernt und habe danach mein Abitur gemacht und habe schließlich Erziehungswissenschaften, Deutsch als Fremdsprache und Geschlechterstudien an der TU und an der HU studiert.
Sie sagen, diese Schule war für Sie ein Sprungbrett?
Es war für mich ein tolles Erlebnis, weil ich bin letztendlich ganz froh, dass ich nicht auf ein normales Gymnasium gegangen bin. Einfach auch wegen der Größe, wegen den Lehrern und einfach, dass man auch Rechnungswesen zum Beispiel lernen kann, was man später vielleicht immer wieder mal benötigt. Und meine kleine Cousine habe ich jetzt auch auf die Schule geschickt.
Ja. Super. Ja, und dann haben wir noch eine französische Lehrerin hier, die für ein Jahr, glaube ich, sich das mal anschaut, wie das hier läuft. Wir haben jetzt gerade gehört, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, sich auszubilden oder sich ausbilden zu lassen an den Oberstufenzentren. Ist es in Frankreich auch so?
Also ich heiße Pascal Nicolot und ich komme aus Frankreich, wie gesagt. Also bei uns ist es ein bisschen unterschiedlich. Natürlich gibt es auch dieses duales System, aber ich würde sagen, das ist nicht so häufig, so wie hier in Deutschland. Und das finde ich schade, weil ich denke, dass es ein sehr gutes System ist für die jungen Leute, also einen Beruf richtig zu entdecken und zu sehen, ob es für sie ganz gut geeignet ist oder nicht. Und ich finde dieses System sehr gut. Und ich denke, dass es normalerweise, das sollte es noch erweitern bei uns sein.
Darüber diskutieren wir ja noch, nicht? Ja. Ob dieses System vielleicht ein Vorbild in Europa sein kann. Okay. Aber vorher wollen wir natürlich das System ein bisschen durchleuchten und schauen, ist das eigentlich alles so gut? Frau Kräuter, Sie hatten zwei Schüler hier, beides Abiturienten. Ist das üblich, dass bei Ihnen nur Abiturienten eine Ausbildung machen oder wie sieht das aus?
Nö, also ja, wir haben Abiturienten, aber wir haben genauso eben auch Schüler mit MSA-Abschluss, die bei uns dann ihre Ausbildung beginnen. Der Unterschied ist, die ein Abitur haben, machen eine zweijährige Ausbildung und die mit MSA-Abschluss starten, machen eine dreijährige Ausbildung bei uns. Ich würde jetzt im Verhältnis sagen, es ist circa ein Drittel mit MSA und zwei Drittel haben Abitur, wenn sie bei uns die Ausbildung beginnen.
Herr Pieper, Sie sind im Senat verantwortlich für die duale Ausbildung. Wir haben das jetzt gehört, wie viele Leute hier auch, ich glaube, im Oberstufenzentren in Berlin sind mehr Schüler als in der allgemeinen Schule. Dennoch sind die Oberstufenzentren und die Berufsschulen eigentlich gar nicht so in den Köpfen der Leute. Und auch in der Öffentlichkeit wird eigentlich darüber selten diskutiert. Woran liegt das?
Ja, das ist leider zutreffend. Die öffentliche Wahrnehmung, besonders transportiert über die Medien, konzentriert sich häufig auf die Debatten rund um das Gymnasium und die allgemeine Hochschulreife. Und es wird leicht übersehen, Sie sagten es, wir haben in unseren Oberstufenzentren derzeit über 80.000 Schülerinnen und Schüler. Das ist auch immer mehr als die Hälfte eines Jahrgangs, die dort ausgebildet wird und sich, wie wir hier schon hören konnten, erfolgreich auf eine berufliche Karriere, die sie vielleicht auch später wieder mal ins Studium führt, vorbereitet. Das ist bedauerlich, das hängt, glaube ich, zusammen mit der Akademisierung auch im politischen Bereich. Ich vermute, wenn wir heute im Parlament fragen, wie viele Abgeordnete haben mal eine duale Ausbildung absolviert, dann ist es der kleinere Teil. Das ist nicht immer so gewesen. In früheren Generationen war der Anteil derjenigen, die über die duale Ausbildung auch in politische oder sonstige Tätigkeiten kamen, größer. Und so war es in den Köpfen der Menschen sehr mehr präsent.
Und hier in Berlin jetzt nicht so. Sie haben jetzt die Medien angesprochen, also fühle ich mich jetzt gerade nicht angesprochen, weil wir ja gerade eine Sendung machen. Aber auch in der Politik wird ja häufig eben über das Abitur gesprochen, über die Veränderungen der allgemeinbildenden Schulen. Aber über die Berufsschulen erfährt man eigentlich weniger. Würden Sie sich den Schuh anziehen?
Wir bemühen uns sehr. Zum 30-jährigen Jubiläum, Herr Inken nannte vorhin das Datum, 1979 haben wir diese Schulen in diese Verfassung gebracht und seit wir die 30-jährige Jubiläumsveranstaltung gemacht haben, verwenden wir den Leitspruch und Slogan Erfolg kommt von hier. Und so wie wir heute Abend hier 4, 5 junge Menschen schon gehört haben, so gibt es ganze Serien von Erfolgsgeschichten aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten jetzt schon von Jugendlichen, die über diesen Weg zu ihrem beruflichen und damit auch zu ihrem Lebenserfolg gekommen sind.
Herr Teutsch, kennt man in Brüssel eigentlich die duale Ausbildung, wenn Sie da jetzt hinkommen und sagen, ja, und bei uns läuft das so und so, lachen da die Brüsseler nicht drüber und sagen, was ist denn das für ein komisches System? Ja, da arbeiten Arbeitgeber und Schulen zusammen. Ist die duale Ausbildung in Brüssel allgemein bekannt oder nicht?
Ja, selbstverständlich. Also es ist ein Vorbild tatsächlich für viele andere Länder und ich nehme an, bei Herrn Pieper und den Kollegen von Ministerien, da werden momentan die Türen eingerannt, um mal zu hören, wie das hier läuft in Deutschland. Wir haben in Europa zurzeit ein Riesenproblem mit Jugendarbeitslosigkeit. Und wir wussten schon immer, dass die duale Ausbildung gut ist. Und aufgrund dieser hohen Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern Europas kommen jetzt alle nach Deutschland oder kommen zu uns zur Kommission. Könnt ihr uns nicht mithelfen, dass wir mit den Deutschen oder auch den Österreichern oder den Dänen, die vergleichbare Systeme haben, zusammenzuarbeiten, um halt mitzuhelfen, dass die Bildungssysteme in Ländern, wo es eine hohe Jugendarbeitslosigkeit gibt, Sie haben Spanien genannt, Slowakei ist ein anderes Beispiel, die wollen ihre Systeme der beruflichen Bildung jetzt wirklich ernsthaft reformieren und die schauen sich dann ganz genau an, was hier in Deutschland läuft.
Genau, und wie es läuft, darüber wollen wir dann auch gleich weiterreden. Die duale Berufsausbildung in Deutschland, sind die Oberstufenzentren fit für die Zukunft und bietet das System allen Jugendlichen eine Chance? Dazu gleich mehr. Das Berliner Oberstufenzentrum Banken und Versicherung wird 100 Jahre alt. Inforadio gratuliert und fragt nach, ist die duale Berufsausbildung zukunftsfähig? Außerdem wollen wir wissen, wie steht es um die Weiterbildung und die Karrierechancen im Beruf? Darüber wollen wir diskutieren mit vielen Schülern und mit dem Schulleiter des Oberstufenzentrums Banken und Versicherung Berlin, Gerold Inken, Silke Kräuter, Ausbildungsleiterin bei der Landesbank Berlin, Ludger Pieper, Abteilungsleiter bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft und aus Brüssel gekommen ist Michael Teusch von der Europäischen Kommission, Generaldirektion Bildung. Ja, Frage an die Schüler. Halten Sie die Oberstufenzentren, die Berufsschulen für zukunftsfähig? Gibt es also genügend junge Lehrer, Nachwuchslehrer? Ist die Ausstattung gut? Gibt es genügend Unterricht oder fällt der Unterricht aus? Wie würden Sie das bewerten?
Also Kraftmeier nochmal. Ich denke schon, dass es zukunftsfähig ist und gerade das duale System hat den großen Vorteil, dass man halt immer wieder Berufserfahrung sammelt, wenn man halt in der Praxis eingesetzt ist und auch den theoretischen Stoff oder die Praxis halt hinterleuchtet, dadurch, dass man den theoretischen Stoff lernt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der Unterricht nicht oft ausfällt. Selbst wenn mein Lehrer jetzt kurzfristig krank geworden ist, gibt es immer die Möglichkeit, Ersatz zu finden. Oder halt auch selbstorientiertes Lernen findet halt statt, indem halt Stoff eingereicht wird in den Klassenraum und die Schüler dann halt von alleine vor Ort lernen.
Ja, Angela Binias nochmal. Ich bin durchaus der Meinung, dass gerade die Oberstufenzentren da zukunftsfähig sind, weil ich besonders in meiner Ausbildung im Oberstufenzentrum überrascht festgestellt habe, dass die Lehrer doch deutlich motivierter wirkten als in meinem Gymnasium zuvor und dass der Praxisbezug auch vom Lehrer her wesentlich größer war und dass da eben wirklich der Wille hinterstand, das zu vermitteln, wo man vielleicht auch selber schon eben seine Erfahrung gemacht hat oder wo man eben wirklich vom Fach ist und das eben direkt weitergeben kann. Also ich war da positiv überrascht.
Haben Sie denn viele junge Lehrer da, die anfangen an den Berufsschulen?
Das war überraschenderweise auch nicht an die jungen Lehrer unbedingt gekoppelt, in keinster Weise. Also das war durch die Bank weg ein sehr guter Eindruck, den ich da hatte und eben ein sehr motivierter. Was ich allerdings grundsätzlich problematisch finde, ist halt, wenn man sich letztlich Stellenausschreibungen anguckt, dann ist es einfach in Deutschland so, dass fast überall ein Studium als Ausgangsvoraussetzung dasteht. Und da sind natürlich auch die Arbeitgeber gefragt, in diesen dualen Ausbildungen natürlich Anreize zu schaffen für Fortbildung. So wie ich es eben genossen habe bei der DBK, dieser Fachwirt, der hat mir doch, denke ich, viele Türen geöffnet, die für mich auch wichtig sind. Weil als guter Abiturient war es mir wichtig, eben doch ein bisschen mehr zu haben als nur eine Ausbildung.
Der Overle, ich finde es auf jeden Fall zukunftsfähig, weil gerade für die, die halt sozusagen wie ich dann ihr Abitur nochmal versuchen, nochmal neu starten, das Tolle ist einfach, dass man verschiedene Berufsbilder schon während des Abiturs kennenlernt, dass ältere Leute in der Schule rumlaufen, die zurzeit eine Ausbildung machen, als Versicherungskaufmann oder als Bankkauffrau, wie auch immer. Und ich denke, dass das immer wichtiger wird, dass die Jugendlichen sich auch viel schneller entwickeln, soziale Kompetenzen sich auch aneignen, und das kann man an der Schule, weil sie halt so groß ist, was man an kleineren Schulen leider nicht machen kann. Und deswegen denke ich, dass es mehr OSZ geben sollte.
Ich möchte mich auch noch mal kurz vorstellen. Ich bin Jens Hussmann. Ich habe vor 3 Monaten meine Ausbildung bei der Landesbank Berlin abgeschlossen. Und ich wollte auch noch mal kurz das Wort ergreifen. Die Lehrer wirken auf mich auch viel motivierter als auf Gymnasium. Das hat viel Spaß gemacht. Die haben einen sehr, sehr engen Praxisbezug. Man hat das Gefühl, man wendet das an, was man in der Ausbildung, in der Praxis dann auch direkt benutzen kann. Und das ist eine sehr gute Kopplung, finde ich. Und das sollte beibehalten werden. Und das würde verloren gehen, wenn man eine Seite wegbrechen würde. Also wenn man eine einseitige praktische Ausbildung hätte oder eine nur theoretische Ausbildung. Und gerade dieses Zusammenspiel von Theorie und Praxis, das macht so dieses duale Bildungssystem sehr wertvoll, finde ich.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. So viele Komplimente. Herr Inken, bei Ihnen läuft ja alles rund.
Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Ja, Ich glaube schon, dass das, wenn Sie das mit der reinen Fachschulausbildung mal sehen, in anderen Staaten Europas, haben wir ja entweder die Fachschulausbildung oder im englischsprachigen Raum Training on the Job, in dem die Ausbildung praktisch direkt am Arbeitsplatz stattfindet. Man kann das ja gar nicht als Ausbildung bezeichnen. Dass ich glaube schon, dass die Verzahnung der Ausbildung im Betrieb und mit der Schule schon von Vorteil ist. Ich selber habe dieses System ja auch durchlaufen. Ich war früher auch Hauptschüler und habe die Abschlüsse alle nachgeholt. Da hieß es damals noch nicht Oberstufenzentrum, sondern Handelsschule und Berufsschule.
Wenn Sie das mal genauer erzählen wollen, was Sie da gemacht haben, da war ich ja wirklich beeindruckt, was Sie alles auch in der Abendschule gemacht haben.
Das ist ein schwieriger Weg, ja.
Ja, ein schwieriger
Weg. Würde ihn wahrscheinlich nicht nochmal machen, doch. Aber es sind sehr, sehr viele Abschlüsse erforderlich, um da durchzukommen. Aber es gab im Führersystem, in unserem Schulsystem ist man ja festgekettet an einem, bei uns damals noch in der Hauptschule und in Volksschule hieß es damals. Und der Weg ging dann über die Handelsschule, das ist jetzt die Berufsfachschule Wirtschaft bei uns in Berlin, zur mittleren Reife. Und danach bekam man bevorzugt auch eine Ausbildung. Wir hatten damals einen guten Abschluss. Und nach der Ausbildung wurde dann durch den Regierungswechsel in Deutschland, Willy Brandt wurde Bundeskanzler, und da gab es den sogenannten Bildungsnotstand, und dann wurden die Fachoberschulen eingeführt. Und man wandte sich an die Realschüler, das waren wir, und machte uns studierfähig sozusagen. Und über die Fachoberschule bin ich dann ins Fachhochschulsystem hineingekommen und habe die Fachhochschule für Betriebswirtschaft besucht. Und damit hatte ich dann wieder ohne Abitur den Zugang zur Hochschule und bin nach Berlin gekommen und habe an der Universität Volkswirtschaft studiert. Und dort konnte man nebenbei auch noch mal wieder Pädagogik machen, sodass ich dann letzten Endes als Lehrer an der Berufsschule gelandet bin. Es war ein sehr umständlicher Weg, aber es ist ein Weg für, wie man heute so schön sagt, bei mir traf das zu, bildungsferne Schichten.
Bildungsferne Schichten.
So heißt es Deutsch.
Da wollte ich eigentlich auch mal drauf zu sprechen kommen, ob die duale Ausbildung, Herr Teutsch, aus Ihrer Sicht, ist das eigentlich sozial gerecht? Haben eigentlich genügend, auch vielleicht lernschwache Jugendlichen, die Chance, in das duale System zu kommen?
Die duale Ausbildung ist auf alle Fälle ein Riesenerfolgsmodell. Aber wenn ich mir anhöre, was Sie hier erzählen, das ist wirklich gute Praxis und das ist super, wie das läuft. Aber es zeigt auch, es spricht auch bestimmte Themen an, die nicht überall so gut laufen wie bei Ihnen offenbar. Wenn wir aus europäischer Sicht jetzt auf Deutschland schauen, sehen wir schon das Problem, dass es nach wie vor doch viele benachteiligte Jugendliche gibt, die es einfach nicht schaffen, sagen, in die duale Ausbildung überhaupt reinzukommen. Und das vor dem Hintergrund, dass es immer weniger Jugendliche gibt in Deutschland langfristig. Das heißt, man wird sich verstärkt anstrengen müssen, auch Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, die ein Problem haben, überhaupt einen Schulabschluss zu machen oder den Sprung in die duale Ausbildung zu schaffen, die zu fördern. Die haben Sie ja auch an Ihrem Oberstufenzentrum. Da wird es verstärkt Anstrengungen geben müssen durch das Oberstufenzentrum, durch die Betriebe, die dabei sind, die schon in die Schule kommen müssen, um überhaupt den Leuten die Chance zu schaffen, da reinzukommen. Also das ist alles eine große Problem, was wir sehen in Deutschland langfristig. Und das zweite ist eben die Weiterbildung. Also was Sie so jetzt angesprochen haben, die Jugendlichen hier, dass sie eben das als ersten Schritt sehen, um weiter sich fortzubilden, wenn man Lust darauf hat. Das ist auch nicht unbedingt so selbstverständlich in Deutschland. Da muss man sagen, das sind andere Länder auch noch ein bisschen besser, Menschen, die halt eine Erstausbildung zu machen, dann die Chance zu geben, weiterzumachen, sei es im Bereich der beruflichen Bildung, sei es im Bereich des Übergangs an die Hochschulen. Da ist eine Menge passiert in den letzten Jahren. Aber die zwei Themen, wie schaffe ich es den Schwächeren sozusagen, den Zugang herzustellen, in eine vernünftige Ausbildung und nach einer Erstausbildung eine vernünftige Weiterbildung zu organisieren. Das sind für uns so die zwei großen Themen, wo Deutschland durchaus noch was zu tun hat, glaube ich, auch wenn es bei Ihnen hier vielleicht gerade sehr gut läuft.
Bleiben wir doch noch bei der sozialen Gerechtigkeit und den Zugangsmöglichkeiten von vielleicht lernschwächeren Jugendlichen. Wie ist das bei der Landesbank Berlin oder bei den Sparkassen? Sehen Sie schon, dass die Bewerber weniger werden? Machen Sie sich Gedanken über Projekte, wie Sie zum Beispiel andere Schüler auch noch ansprechen können, die dann vielleicht in die Ausbildung hineinkommen können?
Also insgesamt sicher machen wir uns darüber auch Gedanken. Wir können als Landesbank Berlin und Berliner Sparkasse bislang nicht feststellen, dass wir weniger Bewerber haben. Wir haben sehr, sehr viele Bewerber, um die 1500 auf 75 Ausbildungsplätze, die wir im Jahr anbieten. Und wir haben aber eben mit dem Oberstufenzentrum eben schon eine Vereinbarung, dass wir bei Personen, die eben benachteiligt sind, bei denen wir vielleicht per se jetzt noch keine Ausbildungsreife feststellen können oder die auch einfach aufgrund ihres Schulabschlusses noch nicht zu uns in die duale Ausbildung passen, die haben eben am Oberstufenzentrum die Möglichkeit, zusätzlich noch ein Jahr zu machen und damit eben dann in unsere Ausbildung hineinzuwachsen. Und da haben wir durchaus sehr erfolgreiche Absolventen, die dann eben mit dem MSA auch eine verkürzte Ausbildung bei uns machen. Also diese Möglichkeiten, und das ist gerade das Schöne, dass wir mit dem OSZ zusammenarbeiten, gibt es dort.
Herr Inken, dann ist es auch ganz wichtig, dass so ein Direktor dann gute Kontakte hat zu den Arbeitgebern, um dann zu sagen, hier, wir haben hier gute Leute.
Ja, das ist richtig. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Ist alles nur positiv heute, ne? Das ist fürchterlich.
Naja, es ist ja, doch schön für die Jugendlichen. Ja.
Auch Einrichtungen, wo wir uns dann regelmäßig treffen. Zusätzlich arbeiten wir natürlich im Förderverein zusammen. Frau Kreuter ist Vorsitzende des Fördervereins. Und wir haben, wie gesagt, Ausbildertreffen. Und obwohl wir staatlich sind, sind wir gerne bereit, mit den Unternehmen, die ausbilden, zusammenzuarbeiten und auf die Bedürfnisse einzugehen. Wir haben natürlich einen staatlichen Auftrag und wir wollen das aber auch so machen, dass die Unternehmen ihre Wünsche auch äußern können. Und die Zusammenarbeit ist sehr gut, kann ich nicht anders sagen.
Ja, super. Herr Pieper, da können Sie ja ganz zufrieden sein. Dennoch, ich weiß, dass das nicht alles ganz ist. Es läuft super, aber was ja ein großes Problem ist, zum Beispiel die Nachwuchslehrer. Es gibt zu wenig Nachwuchslehrer. Machen Sie sich da Gedanken, wie es vielleicht möglich wäre, mehr junge Lehrer an die Berufsschulen zu bekommen?
Ja, Sie haben recht. Das ist eine sehr wichtige und sehr schwierige Frage, weil wir natürlich am liebsten Lehrkräfte haben, wie Herr Inken gerade aus seiner persönlichen Laufbahn geschildert hat. Also Personen, die zunächst selber einmal einen Beruf gelernt haben, die wissen, wie es vor Ort in den Betrieben in der beruflichen Ausbildung zugeht und die danach studiert haben und diesen dann auch immer noch sehr langen und mühsamen Weg gegangen sind. Ich glaube, dies ist heute vielleicht auch eine gute Gelegenheit. Sie sprachen ja davon, dass das System der beruflichen Schulen nicht ausreichend bekannt ist. Und dies führt leider auch dazu, dass viele junge Menschen Studienentscheidungen treffen für andere Fächer, für andere Studienrichtungen, auch für andere Unterrichtsfächer. Und nur wenige sich entschließen, Elektrotechnik, Informatik, Metalltechnik, vergleichbare Studien aufzunehmen. Wir könnten Ihnen heute rundheraus garantieren, jeder, der dieses Studium beginnt, Lehrer mit dieser Fachrichtung, hat einen sicheren Arbeitsplatz auf Lebenszeit. Dennoch fällt es vielen jungen Menschen schwer, diese Entscheidung zu treffen, weil sie so wenig darüber wissen bisher. Wir haben aber schon ganz erfolgreich seit einigen Jahren ein Programm für Seiteneinsteiger. Da muss man nicht erneut studieren, sondern man kann mit seinem Studium der Betriebswirtschaft, der Volkswirtschaft oder vergleichbare Studien
oder Physik oder Chemie
über einen Seitenweg Lehrkraft werden. Das haben in den vergangenen Jahren in jedem Jahr so 30 junge Menschen auch begonnen und sind dabei auch sehr erfolgreich. Wir sehen gerne die normale Ausbildung zum Lehrer an beruflichen Schulen, aber ein gewisser Anteil von Menschen, die über den Weg von der Seite kommen, ist auch für die Schulen und für die Schülerinnen und Schüler wegen der größeren Praxiserfahrung eher eine Bereicherung als ein Problem.
Sie hatten es eben schon angesprochen, man sieht ja auch den Trend, sehr viele Abiturienten zum Beispiel studieren lieber, als sich bei der dualen Ausbildung mal umzuschauen. Wir hatten hier jetzt verschiedene Beispiele, wo Abiturienten gesagt haben, nein, ich will jetzt nicht mehr so viel Theorie, ich will auch mal Praxis lernen, aber das sind, glaube ich, eher die Ausnahmen. Viele Leute gehen gerne in die Universitäten. Liegt das daran vielleicht, dass diese duale Ausbildung auch noch so ein bisschen ein Image hat, das vielleicht nicht so modern ist, Herr Pieper?
Duale Ausbildung hat ja eine große Breite. Wir sind hier heute mit dem Oberstufenzentrum Banken und Versicherungen und den entsprechenden Berufen natürlich in einem bestimmten Segment der herausgehobenen, anspruchsvollen kaufmännischen Berufe. Wir haben dann eine große Breite von Ausbildung in Facharbeiterberufen, in den Berufsfeldern, die ich vorhin schon mal erwähnte, Metalltechnik, Elektrotechnik. Ich glaube, das ist auch sehr respektiert und anerkannt. Ausbildung zum Mechatroniker heute sehr beliebt, sehr viele Bewerbungen, eher noch Schwierigkeiten, junge Menschen zu finden, die modernen Informatikberufe ebenso. Und dann gibt es natürlich Berufe, die traditionelle Handwerksberufe sind, wo immer noch das alte Bild in den Köpfen der Menschen ist. Die glauben vielleicht heute, ein Gaswasserinstallateur sei ein einfacher Beruf. Aber eigentlich kann jeder, der zu Hause vor seinem Gaswasserheizer steht und sich die Frage stellen, könnte ich ihn denn reparieren, vorstellen, dass auch das ein Beruf ist mit beträchtlichem theoretischen Hintergrundwissen, bevor man eine solche Aufgabe bewältigen kann. Also auch der alte Handwerksberuf ist ja nicht mehr der Schlosser und Hufschmied, sondern das sind anspruchsvolle Metall-, Elektro-, Informatikberufe geworden. Ohne eine kompetente PC-Nutzung kriegt man heute auch eine Heizungsanlage nicht mehr in Gang.
Aber das ist doch noch nicht in den Köpfen der Jugendlichen, oder, Herr Teutsch? Wie sehen Sie das von außen?
Naja, also ich meine, wenn Sie hier in Deutschland schon das Problem haben, was glauben Sie, was da los ist in Ländern, wo das jetzt nicht so eine Tradition hier gibt? Also das, aber ich denke mal, in allen Bereichen muss man sich, wie Herr Pievers eben schon sagte, gehen die Anforderungen hoch und man muss sich dann auch darum kümmern, dass man das attraktiv macht, dass die Leute hinkommen. Und das ist eine Aufgabe, die sowohl für die öffentliche Hand, aber auch für die Unternehmen dafür zu werben, richtig zu informieren und dass das auch attraktiv für die Jugendlichen zu machen, das zu machen, indem man eben sagt, ihr kriegt hier eine vernünftige Ausbildung und die wird euch einen Job finden, ihr könnt euch nachher weiterbilden, ihr habt die Möglichkeit nachher eventuell an eine Universität zu gehen, ihr habt vielleicht die Möglichkeit auch mal ins Ausland zu gehen. Ich meine, aus unserer Sicht muss ich sagen, wir haben ja Programme, die Mobilität unterstützen. Erasmus ist das bekannteste. Und ich meine, Erasmus ist das bekannteste. Im Hochschulbereich ist es inzwischen normal geworden, mal ein Semester im Ausland studiert zu haben. Es wäre schön, wenn es in der beruflichen Bildung auch mal passieren würde.
Dann, diese Programme gibt es doch jetzt.
Ja, die Programme gibt es natürlich. Aber die Teilnahmezahlen unterscheiden sich schon deutlich. Also die Teilnehmer im Bereich der beruflichen Bildung entwickelt sich gut, ist aber trotzdem natürlich viel geringer als im Bereich der Hochschulen. Wir haben jetzt einen neuen Vorschlag vorgelegt, wo wir auch die Mittel für die berufliche Bildung deutlich aufgestockt haben. Und wir denken, dass das auch ein Beitrag dazu ist, erstens die Leute gut auszubilden. Jeder, der mal im Ausland war, lernt da wirklich was Gutes. Das ist gut für die Leute, die im Ausland selber waren, auch für die Unternehmen, die Leute wieder zurückkriegen. Und es macht die Ausbildung natürlich auch attraktiver. Ich weiß nicht, ob von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier schon jemand im Ausland war, aber die Möglichkeiten gibt es und wir hoffen natürlich, dass die in Zukunft auch vermehrt genutzt werden.
Welche Weiterbildungschancen bietet die duale Ausbildung? Kann man damit Karriere machen oder bleibt man vielleicht dann irgendwo doch mal stecken? Und ist bei all dem, wenn und aber, das System ein Vorbild für Europa? Warum eigentlich? Das Berliner Oberstufenzentrum für Banken und Versicherung feiert 100. Geburtstag und wir gratulieren. Ist die duale Ausbildung ein Erfolgsmodell? Ja, sagen meine Gäste, auch wenn es hier und da noch ein bisschen was zu verbessern gibt. Was ist die duale Ausbildung wert in unserem Bildungssystem? Was kann ich damit machen? Meister, Fachhochschule, vielleicht nachher zur Universität? Darüber wollen wir diskutieren mit dem Schulleiter des Oberstufenzentrums Banken und Versicherung Berlin, Gerold Inken, Silke Kräuter, Ausbildungsleiterin bei der Landesbank Berlin, Ludger Pieper, Abteilungsleiter bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft und aus Brüssel gekommen ist Michael Teusch von der Europäischen Kommission, Generaldirektion Bildung. Ja, ich muss jetzt mit einem bürokratischen Ausdruck kommen und zwar gibt es einen deutschen, aber auch einen europäischen Qualifikationsrahmen. Herr Inken, als Direktor des Oberstufenzentrums für Banken und Versicherung, sind Sie ja verärgert darüber, dass die duale Ausbildung im europäischen Vergleich so schlecht wegkommt?
Das ist richtig.
Das müssen Sie mal kurz erklären.
Ja, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, Herr Deutsch, dass, wie gesagt, in anderen Staaten Europas die Ausbildung im Fachschulbereich abläuft und nicht dual. Und dummerweise wird da ein Schwergewicht gelegt, dass die Schulausbildung natürlich höher gewichtet wird als eine Ausbildung im Betrieb. Und da hakelt es so weiter. Die Staaten müssen erstmal alle ihre Qualitätsrahmen schaffen und müssen das europäisch anpassen. Und da gibt es Reibungsverluste. Und wenn man überlegt, dass bei uns Abiturienten ihre Ausbildung machen, die an den Bachelor heranreichen, konnten wir als Schule nur reagieren, um das so ein bisschen auszuhebeln, indem wir selbst eine Fachschule gegründet haben, die Europäische Wirtschaftsfachschule, sodass die Auszubildenden bei uns neben der Ausbildung den Weg zum Bachelor gehen können, um diesen Mangel sozusagen zu beheben.
Diese Schule ist also aus der Not geboren.
Ist aus der Not
geboren. Das ist dann, mache ich eine Ausbildung und dann werden mir bestimmte Punkte anerkannt.
Richtig, genau.
Frau Kräuter, wie finden Sie das denn? Ich meine, wenn die betriebliche Ausbildung dann schlechter bewertet wird als die reine Fachschulausbildung, dann ist es doch eigentlich nicht gerade imagefördernd.
Sie haben da vollkommen recht. Also Frau Holzer, Sie haben es ja vorhin auch kurz angesprochen und das ist etwas, was dann an der Attraktivität einer dualen Ausbildung Tatsache kratzt. Wenn ich eben einen Abiturienten habe, der in 3 Jahren zum Bachelor an einer Universität, an einer Fachhochschule studieren könnte und parallel dazu eben 2 Jahre eine Ausbildung macht, die qualitativ hochwertig ist, aber damit auf Stufe 4, während im Bachelor auf Stufe 6 landet. Und ich denke, da muss Deutschland ganz eindeutig nochmal nacharbeiten. Das kann so nicht sein. Da muss eine andere Differenzierung erfolgen und es muss eine Anerkennung der dualen Ausbildung bestehen fürs Hochschulsystem.
Ich glaube, dass unsere Hörer immer noch nicht richtig verstanden haben, was das für ein System ist. Es ist in Stufen eingeteilt und immer wenn ich einen neuen Abschluss habe, komme ich in eine höhere Stufe. Und diese Stufe befähigt mich dann, wieder eine neue Ausbildung anzufangen, um in die nächsthöhere zu kommen. Jetzt muss man sagen, 4 bedeutet was? Was kann ich mit 4 machen? Kann ich mit der Stufe 4, wenn ich eine Ausbildung habe, die in der Stufe 4 ist, kann ich damit an die Universität gehen?
Also wir haben einen europäischen Rahmen vorgeschlagen, der 8 Stufen hat. Das geht von einer Einstiegsqualifikation auf Stufe 1 bis zu einem Äquivalent zu einer Promotion auf Stufe 8. Was momentan passiert, dass alle Mitgliedstaaten ihre jeweiligen eigenen Systeme in diese 8 Stufen einsortieren. Das ist eine nationale Kompetenz. Das Ganze ist auch ein freiwilliger Rahmen. Das passiert momentan. Da gibt es momentan halt zum Teil Reibungsverluste. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten ist dabei, sich einzusortieren. Die haben zum Beispiel die meisten Abschlüsse der allgemeinen Schulen auf Stufe 4 eingeordnet, um ein Beispiel zu nennen. Bachelor ist dann auf Stufe 6, Master auf Stufe 7. Promotion auf Stufe 8. Und momentan sind wir eben dabei, diese verschiedenen nationalen Systeme einzusortieren. Das Ganze steht noch nicht, ist dabei. Und es gibt natürlich Diskussionen. Und da gibt es Diskussionen, was ist vergleichbar zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten? Wie sieht es aus mit der Vergleichbarkeit von einem Abitur und einer beruflichen Ausbildung? Und es gibt das Thema, ist jeder Geselle auf der gleichen Stufe? Und das sind ganz schwierige Diskussionen, die halt auch Zeit brauchen, wo ab und zu auch mal die Emotionen ganz ordentlich hochgehen. Wir arbeiten jetzt dran, in Deutschland wird sehr stark dran gearbeitet, aber ich denke mal, das ist mal ein Beispiel, wo auf europäischer Ebene eine Initiative war, die wirklich für die europäische Weiterbildung, für die europäische Mobilität unglaublich wichtig ist, aber die auch geholfen hat, nationale Bildungssysteme, Reformen anzustoßen, hier in Deutschland und in vielen anderen Mitgliedstaaten übrigens auch. Und wir sind da auf einem sehr guten Weg, um eben mehr Mobilität und mehr Weiterbildung möglich zu machen.
Da muss man jetzt vielleicht nochmal sagen, was hat das für Auswirkungen auf die Weiterbildung der Schüler, wenn man jetzt mit der dualen Ausbildung, die hochwertig ist, nur auf Stufe 4 landet. Was bedeutet das für die Schüler?
Ganz praktisch. Das heißt praktisch für jeden, dass er sich überlegt, er ist damit natürlich schlechter gestellt als jemand, der vergleichbar Abitur gemacht hat, dann ins Studium gegangen ist, gegebenenfalls sogar noch mit schlechteren Noten ins Studium gegangen ist und gesagt hat, mir reicht es rein, Theorie zu machen, und ist dann schon zwei Stufen weiter oben. Und das müsste dann jemand, der eben die Ausbildung gemacht hat, zum Beispiel über die EWF oder andere.
Die Europäische Wirtschaftsschule.
Die Europäische Wirtschaftsfachschule, genau richtig, oder auch andere Weiterbildungsunternehmen noch nachholen, wie zum Beispiel eben auch den Fachwirt für die Versicherung, um dann eben auf die Stufe 6 zu kommen.
Tja, das ist natürlich ärgerlich, Herr Pieper. Ich habe gehört, da sagen Leute, das hat die Politik nicht richtig gut hingekriegt, nicht richtig gut verhandelt.
Ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende der Geschichte, denn in der Bundesrepublik ist man ja jetzt gerade dabei, diese Frage zu bearbeiten. Und diejenigen, die den deutschen Qualifikationsrahmen formulieren, das sind ja Vertreter aus der Wirtschaft, aus den Hochschulen und aus den Kultusministerien, die bemühen sich, die Berufe, die man nicht so pauschal, glaube ich, nennen kann, vom Korbflechter, einem traditionellen Beruf, bis zum Bank- und Versicherungskaufmann, sind vielleicht doch Unterschiede zu sehen, im Einzelnen zu bewerten, welche Qualifikationen, Kompetenzen stecken dahinter. Und manche werden vielleicht am Ende des Tages auf der Niveaustufe 3 einzuordnen sein, andere auf der Niveaustufe 4. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die hier angesprochenen Berufe im Bereich des Bank- und Versicherungswesens allemal, wenn sie mit Zusatzqualifikationen versehen sind, auf der Stufe 5 eingeordnet werden. Aber dieser Prozess ist jetzt in Gang. Man hat sich bei etwa 430 Ausbildungsberufen dafür auch ein bisschen Zeit genommen. Die benötigt man auch. Und ich glaube, da werden wir in 2 Jahren bei einem besseren Ergebnis sein als heute in der Debatte.
Ist das denn so gut für die duale Ausbildung, wenn man denn die Ausbildung unterschiedlich bewertet?
Es zeigt nur, es ist eine schwierige Debatte, aber das ist ja nicht sozusagen ein Selbstzweck. Warum machen wir das denn? Also wir machen das eben um, Herr Inken hat es, glaube ich, vorhin gesagt, keinen Abschluss ohne Anschluss. Es soll eben darum gehen, mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln, von irgendeinem Schulabschluss in die duale Berufsausbildung zurück an die Schule, an eine Fachweiterbildung, an die Universitäten, dass das eben möglich ist. Und das ist letztendlich das Ziel. Und ich denke mal, da versuchen wir ein bisschen mitzuhelfen. Und schwierig ist es trotzdem. Aber ich denke mal, das ist mal ein Beispiel, wo auf europäischer Ebene eine Initiative war, die wirklich für die europäische Weiterbildung, für die europäische Mobilität unglaublich wichtig ist, aber die auch geholfen hat, nationale Bildungssysteme, Reformen anzustoßen. Hier in Deutschland und in vielen anderen Mitgliedstaaten übrigens auch. Und wir sind da auf einem sehr guten Weg, um eben mehr Mobilität und mehr Weiterbildung möglich zu machen.
Ja, Herr Inken guckt nicht ganz so glücklich.
Doch, ich wollte es doch unterstützen. Ich meine, Ziel der ganzen Einteilung ist ja, dass die Auszubildenden und Arbeitnehmer flexibler in Europa sich bewegen können. Das ist an sich das Ziel im Kommuniqué von Brügge ja festgelegt. Und da ist man gerade jetzt in der Übergangsphase. In Deutschland brauchen sie für die Hochschule noch das Abitur. Aber man ist in der Übergangsphase, um hier die Systeme, wie gesagt, vergleichbar zu machen, damit man auch locker nach Spanien gehen kann und so weiter und fort. Im Hochschulrahmen ist es ja beim Bachelor schon durchgesetzt. Also mein Sohn hat zum Beispiel seinen Bachelor hier in Deutschland gemacht und seinen Master in Spanien. Ja, und das ging dann problemlos. Ja, und da ist man schon so weit. Und das Gleiche sollte dann im Schulsystem und im Ausbildungssystem stattfinden, sodass man weiß, mit dem Qualifikationsrahmen kann ich in Spanien da weitermachen.
Also wenn unsere Hörer jetzt über diese Diskussion lesen oder was im Fernsehen sehen, wissen sie ein bisschen mehr und wissen dann auch, dass es eine brisante Sache ist, nicht? Für die Menschen, die eine Ausbildung machen, ist das ja ganz wichtig. Was habe ich da in der Tasche? Was kann ich damit machen? Und letztendlich wird es sich dann ja auch auf dem Geldbeutel auswirken, wie viel Geld ich verdiene, wo ich dann eingestuft werde. Ja, 100 Jahre duale Ausbildung, Vorbild für Europa. Das war unsere Überschrift. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon eigentlich so über Europa geredet, weil ich glaube, dieses duale System kann man auch gar nicht mehr so deutschlandmäßig sehen, sondern es ist eben die Frage, welche Ausbildung will man in Europa haben? Und da haben sich, das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, gerade die südeuropäischen Länder, glaube ich, sehr großes Interesse gezeigt, das duale Ausbildungssystem zu übernehmen. Und wir haben das Glück, kein südeuropäisches Land. Wir haben eine französische Gastlehrerin hier und ich würde Sie ganz gerne fragen, Sie hatten das vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, wenn Sie das französische System mit dem deutschen Ausbildungssystem vergleichen, welches finden Sie besser und warum?
Ich finde, dass das deutsche duale System sehr, also wirklich sehr gut ist, weil die Schüler, wie gesagt, sind sehr, sehr motiviert. Und das ist für mich ein großes Unterschied, weil die Schüler, wenn sie nicht direkt in einem Betrieb arbeiten, sondern nur Praktika machen, dann haben sie nicht dieselbe Ahnung. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass sie das also wirklich lernen. Und das Problem bei uns in Frankreich ist es, dass die Firmen sind daran nicht so gewöhnt, so Azubi zu nehmen. Ja. Also das ist sehr, sehr häufig für also Beruf, so wie Friseur oder sowas, Mechaniker, aber das hat so eine Image, also ich würde sagen, eine negative Image, das Problem, das duale System. Das ändert sich natürlich im Moment, aber das war bisher so ein bisschen das Problem.
Gibt es denn in Frankreich diese Diskussion, ob man vielleicht mehr Praxisbezug in die theoretische Ausbildung mit hineinnimmt?
Ja, das machen wir schon, aber vielleicht noch nicht so viel, so wie hier in Deutschland, das ist ja sicher. Ja.
Das, vielen Dank, Frau Nicolo. Ja, Herr Teutsch, welche Länder sind denn konkret interessiert daran, die duale Ausbildung so oder vielleicht ähnlich zu übernehmen?
Ich nehme mal ein Beispiel, Spanien, die momentan eine sehr, sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit haben, die aber auch jetzt in Vorbereitungsarbeiten sind und in der Umsetzung begriffen sind, mithilfe auch der europäischen Strukturfonds. Es gibt ja europäische Fördermittel, das sind mehrere Milliarden, die da auch zur Verfügung stehen, einzusetzen, um was gegen diese Jugendarbeitslosigkeit zu tun. Und eine der wichtigsten Maßnahmen, die man jetzt sich in Spanien zum Beispiel vorgenommen hat, ist ein System der beruflichen Ausbildung zu schaffen, die A, zu weniger Schulabbrechern führt und den besseren Übergang in den Beruf erlaubt. Und da passiert was. Also Sie müssen sich vorstellen, auf dem europäischen Gipfel der Staats- und Regierungschefs Anfang des Jahres, da haben sich Frau Merkel, Herr Barroso und die Staats- und Regierungschefs über das Problem unterhalten. Und da wurde diese duale Ausbildung, war durchaus ein Thema. Und wir haben uns dann nachher in der Kommission, da hat Herr Barroso uns gesagt, so, jetzt schaut euch bitte sämtliche europäischen Fördergelder an. Und gemeinsam mit diesen Ländern, die diese Probleme haben, schauen wir, dass wir diese Fördergelder so umwidmen können, dass sehr viel gemacht wird gegen diese Jugendarbeitslosigkeit. Und da ist, wir sind dabei, das noch zu machen, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, sind da für alle Themen, Schulabbrecher, berufliche Ausbildung und so weiter, sind da bis zu 10 Milliarden Euro für die 8 Länder mit der höchsten Jugendarbeitslosigkeit in Europa umgewidmet worden. Also das ist eine Sache, die ich sagen will, die wird sehr ernst genommen. Die ist schwierig, aber Spanien zum Beispiel meint das jetzt ernst. Und ich könnte jetzt auch andere Länder nennen. Ich habe jetzt Spanien genannt, Slowakei ist ein anderes Beispiel oder auch die Slowenen. Die sind sehr offen über ihre Herausforderungen und brauchen die Hilfe.
Warum meint man eigentlich, dass mit diesem dualen System mehr jugendliche Leute einen Arbeitsplatz bekommen? Warum ist das so? Herr Inken, vielleicht Sie?
Ja, Sie müssen vielleicht unterscheiden zwischen dualen System und dualem System. Ich meine, duales System heißt ja nur, dass es zwei Orte der Ausbildung gibt oder zwei Orte der Bildung. Im deutschsprachigen Raum ist es so, dass der Initiator der Ausbildung die Betriebe sind. Sie können ja einmal zur Schule gehen und machen Praktikum, wäre ja auch dual. Und der andere Weg, bei uns sind die Betriebe die ausschlaggebenden Faktoren, die die jungen Leute einstellen, bezahlen und damit die Zielgenauigkeit erhöhen, dass die jungen Leute danach auch einen Arbeitsplatz bekommen. Und die Betriebe haben natürlich auch genau die Personen, die sie brauchen.
Ja, Frau Kreuter, Sie kommen ja von der Landesbank und sind da die Ausbildungsleiterin. Ist das so? Wie viel übernehmen Sie?
Ja, also wir versuchen schon immer sehr, sehr viele unserer Auszubildenden zu übernehmen. Also alle die, die während der Ausbildung eben auch die Leistung bringen, die wir erwarten. Und das ist eben genau der Punkt. Wir haben ja das Auswahlsystem, bevor die Ausbildung startet, haben dann in den 2 bzw. 3 Jahren Zeit, uns diesen Nachwuchs genau anzusehen, zu gucken, passen wir zusammen. Natürlich verlassen uns auch manche wieder, um ins Hochschulstudium einzusteigen, aber wir behalten sehr, sehr viele dabei bei uns im Haus und haben unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten. Und von daher ist das für beide Seiten, denke ich, ein großer Vorteil. Ich habe nämlich sehr, sehr früh als Bewerber, als Auszubildender die Möglichkeit, eben einen Arbeitsplatz für später für mich zu sichern. Auf der anderen Seite habe ich als Unternehmen sehr früh die Möglichkeit, meinen Nachwuchs vor dem Fachkräftemangel, der auf uns alle ja zurollt, zu sichern. Und ich habe eine sehr, sehr hohe Identifikation bei meinen eigenen Auszubildenden. Und ich glaube, das ist der große Grund, warum Unternehmen eben auch dual ausbilden sollten.
Herr Pieper, ich weiß jetzt nicht, ob Sie Zahlen im Kopf haben, aber wie viel werden denn übernommen in Berlin nach der Ausbildung? Wie viele Auszubildende?
Die Zahl habe ich tatsächlich im Moment nicht parat und präsent. Ich glaube, sie ist auch nicht allein entscheidend, weil es nicht nur auf den ersten Tag ankommt. Ich glaube aber unbestritten ist, dass unsere Arbeitslosenstatistik aussagt, einmal Personen, die über eine duale Ausbildung verfügen, sind von Arbeitslosigkeit nur in geringem Maße bedroht. Aber insbesondere die aktuelle Debatte natürlich des unmittelbaren Anschlusses, die Jugendarbeitslosigkeit, die in Deutschland signifikant im Vergleich gering ist, geradezu im Verhältnis zu den Ländern, die hier vorhin in Südeuropa in Rede standen.
Ja, 100 Jahre duale Ausbildung, Vorbild für Europa. Die Frage wurde hier ganz klar mit Ja beantwortet. Meine Gäste auf der Bühne waren Gerold Inken, Schulleiter des Oberstufenzentrums Bank und Versicherung in Berlin, Silke Kreuter, Ausbildungsleiterin bei der Landesbank Berlin, Ludger Pieper, Abteilungsleiter bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Michael Teutsch von der Europäischen Kommission in Brüssel, Generaldirektion Bildung. Und ich bedanke mich hier bei den Schülern, dass sie sich in die erste Reihe gesetzt haben. Und bei den Gästen, dass sie hier waren. Mein Name ist Ute Holzheil. Danke und tschüss.